Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Anfang November hat vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrorgruppe NSU begonnen. Susanne Eminger wird Beihilfe zur besonders schweren räuberischen Erpressung und die Unterstützung der terroristischen Vereinigung NSU in 3 Fällen vorgeworfen. Sie soll Beate Zschäpe unter anderem ihre Krankenkassenkarte für Arzttermine geliehen haben. Und heute ist Beate Zschäpe als Zeugin in den Prozess geladen. Man fragt sich natürlich, wird sie da wirklich eine Aussage machen? Das will ich mit der Schriftstellerin Esther Dischereit beleuchten. Sie beobachtet seit ganz vielen Jahren die NSU-Aufarbeitung und sie ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Frau Dischereit.
Guten Morgen.
Wie blicken Sie denn jetzt heute ganz persönlich nach Dresden auf dieses Verfahren? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, mir geht durch den Kopf, wie viel unaufgearbeitete Hypotheken eigentlich noch aus diesem NSU-Verfahren unbewältigt eben geblieben sind. Also insbesondere nicht nur die Verwicklung von Susanne Eminger, auch die Zuträgerschaft, also das Netzwerk. Es hat ja im Brandschutt in Zwickau, nachdem Beate Zschäpe das Haus angesteckt hatte, eine Zieldatenliste gegeben, die wurde aufgefunden und konnte rekonstruiert werden. Da sind über 10.000 mögliche Ziele angegeben, die diskutiert werden auf die Praktikabilität, wo man denn sozusagen am besten zuschlagen kann und töten kann. Also das ist ganz im Einzelnen gewesen. Ich habe die damals angeschaut, wurde so richtig im Detail besprochen, ist da noch Einsicht von der Straße? Oder Mann, ja, aber über 60 und auch im ganzen Bundesgebiet, also Regensburg, Siegen, ein Staatsanwalt war dabei, ein Gewerkschaftsbüro in Regensburg. Also das bedeutet ja einfach, da sind bundesweit ZuträgerInnen da gewesen und die Ermittlungen sind da aber überhaupt gar nicht vom Fleck gekommen und meines Wissens auch gar nicht weiter betrieben worden. Es gibt 1, 2, 3 Fälle, wo dann mal Betroffene auch darüber informiert wurden, dass sie da überhaupt drauf standen. Aber diejenigen, die das eben mit zu verantworten haben, dass diese Namen überhaupt genannt wurden, das kann sich ja nun keiner vorstellen, dass es dieses NSU-Trio in seiner Dreiheit da alleine getan hätte. Da von Zwickau, Chemnitz, Jena aus gehen sie also nach Regensburg, Nürnberg und sonst wie und ermitteln das alles. Aber ist schwer vorstellbar.
Wie erklären Sie sich denn, dass das jetzt so viel noch ungeklärt ist?
Es ist eigentlich nicht zu erklären. Es ist ja sogar jetzt im Prozessgeschehen so, dass Herr Serkan Yildirim aus Nürnberg, der Betroffener des Bombenanschlags auf sein Lokal geworden ist, der Frau Eminger erkannt hat, der ist noch nicht mal als Nebenkläger zugelassen. Ja, da ist überhaupt gar nicht weiter bearbeitet worden. Also jemand hat sie erkannt, spielt aber jetzt im Verfahren schon mal gleich keine Rolle. Das ist ausgesprochen fragwürdig.
Sie haben in dem Kontext ja auch mal von einer Musealisierung des NSU gesprochen. Können Sie uns das erklären? Was meinen Sie damit?
Ja, es ist einfach über die Jahre, die vergangen sind, in den Hintergrund getreten, dass diese Aktualität des Rechtsextremismus weiterhin besteht. Also ich beziehe mich da auch auf die Prozesse 2024 in Solingen. Die Vertreterin der Nebenklage, Seda Bajayildiz, hat es ja ganz deutlich jetzt erst gesagt, dass sie denkt, da ist die Justiz auch auf dem rechten Auge blind. Wir haben ein Verfahren in Mannheim gegen den Mann, der mit dem Auto in die Menge gefahren ist. Auch da ist es übrigens Zivilgesellschaft, die sofort an den Tag gebracht hat, dass da überhaupt Verbindungen zu rechtsextremen Gedankengut, auch Taten, frühere Verurteilungen und so weiter existiert. Das wird aber jetzt ausgeblendet. Es wird dann immer wieder reduziert auf Einzelfälle und möglichst auf eine psychische Erkrankung. Und das finde ich einfach ziemlich gefährlich. Und das suggeriert ja sozusagen NSU, das war gestern. Aber in Anbetracht der Menge des Nicht-Ausermittelten, also der Berge, die da, sagen wir mal, mit einer Ermittlungsmüdigkeit oder mangelndem Ermittlungseifer durch die Strafverfolgungsbehörden zu kennzeichnen sind, ist das einfach dramatisch. Ja? Die verschwinden ja nicht einfach.
Was glauben Sie, wird Beate Zschäpe heute tatsächlich aussagen, vielleicht weil sie sich eine Strafmilderung erhofft?
Ich weiß es nicht, aber sie hat ja ganz offensichtlich die Aufnahme in das Exit-Programm, also Aussteigerprogramm, beantragt. Die Überlebenden und Angehörigen, also die Familien Mendy, Michalina Bulgarides, Gamsche Kubaschik, Semia Simsek, also die sind ja die Töchter von den ermordeten Menschen in Dortmund, Herr Simsek, Herr Bulgarides in München. Die haben ganz deutlich geschrieben, dass sie überhaupt kein Verständnis dafür haben, weil es ist ja bisher gar kein Zeichen von Mitwirkung an der Aufklärung durch Frau Zschäpe gegeben worden. Es ist auch keine Reue ersichtlich. Und die Kinder machen auch geltend, dass es eine hohe Diskrepanz gibt zwischen der Fürsorge, die dann einer solchen Täterin
zuteil wird,
und der Fürsorge, die sie erleben. Und es ist übrigens etwas, was auch im Anschlag von Halle 2019, als der rechtsextremistische Täter den Anschlag auf die Synagoge da vollzogen hat, da hat auch Dagmar Mönkemeyer das vor Gericht mal zum Thema gemacht. Also diese hohe Diskrepanz zwischen dem Kümmern um diejenigen, die betroffen sind, und dem Kümmern um die, die die Taten begangen haben. Und die Töchter Bulgarides, Simsek, Kubaschik, die haben überhaupt kein Verständnis, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird. Und sie sind damit nicht alleine. Also sie haben ja eine größere Unterschriftenaktion durchgeführt. Sie haben an das Justizministerium geschrieben, ja.
Das sagt die Schriftstellerin, Lyrikerin und Essayistin Esther Dischereit. Sie beobachtet seit vielen Jahren die NSU-Aufarbeitung. Frau Dischereit, vielen Dank fürs Gespräch und dass Sie hier waren, hier in Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.